Es gibt da einen Satz, den höre ich in letzter Zeit ständig. Vielleicht ist es sogar der Satz, den ich am meisten höre in letzter Zeit. Ich trage ihn euch kurz vor. Ich muss mich in die Rolle ein bisschen reinfinden. Das ist so unfair. Diesen Satz höre ich so oft. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ja. Ihr denkt direkt an das Richtige. Es liegt daran, ich habe Kinder, die in so einem Alter sind, wo Gerechtigkeit eine große Rolle spielt und man das auskämpfen muss und dann ist immer alles unfair. Es ist unfair, wenn ausgerechnet ich bei den Hausaufgaben drangenommen werde und die anderen nicht. Das ist unfair. Ja. Darf ich bitte einen Bonbon haben? Nein, du hattest schon fünf. Ja, aber das Nachbarkind, drei Häuser weiter, hatte neulich mal sechs. Das ist unfair. Ja. Alles ist unfair. Und alle, die Geschwister haben oder Geschwisterkinder haben, die wissen, dass Geschwisterliebe meistens über das Thema Fairness ausgefochten wird. Das ist unfair, die darf das, der darf das. Und man hat natürlich als Eltern so die Hoffnung, dass sich das irgendwann legt, ja? Weil Kinder irgendwann so sich eingrooven in das Thema Gerechtigkeit und irgendwann rausfinden, so und so, und dann müssen sie nicht mehr so doll kämpfen. Ich habe langsam die Hoffnung verloren. Und zwar nicht, weil meine Kinder das schlecht machen würden, sondern weil ich zu viele unzufriedene Erwachsene kenne. Und ich höre nämlich nicht nur von Kindern diesen Satz. Ich höre ihn in allen möglichen Varianten abgewandelt, ganz oft von Erwachsenen. So unfair, alles so ungerecht. Und die, die am lautesten meckern und am lautesten schreien und sich am dollsten ungerecht behandelt fühlen, das am meisten in die Welt schreien, habe ich manchmal den Eindruck, sind eigentlich mit die Privilegiertesten. Wenn ich ein Herrscher wäre und wollte, dass eine Revolution anfängt und dass mal richtig Rabatz ist im Volk, dann gehe ich nicht zu denen, die gar keine Privilegien haben und unterdrücke die noch ein bisschen mehr, sondern ich gehe zu denen, die 100 Privilegien haben und nehme ihnen eins weg. Da ist was los in der Hütte. Da ist was los plötzlich. Wir können es zurzeit überall sehen. Ich will nicht sagen, dass alle in unserem Land total privilegiert sind, aber hier leben viel mehr privilegierte Menschen als unprivilegierte Menschen. Und dann fällt eine Sache weg und dann ist richtig Radau. Das ist ungerecht, wie die Kinder, das ist unfair. Warum hört man eigentlich so selten von den echten Ungerechtigkeiten? Da, wo es wirklich himmelschreiende Ungerechtigkeit gibt, da hört man selten davon. Warum? Weil sich Gehör verschaffen zu können und gehört zu werden, sich organisieren, um eine Stimme zu haben, das ist schon ein Privileg. Und wenn du dieses Privileg nicht hast, dann kannst du auch rumschreien, es hört dir aber keiner zu. Es interessiert sich keiner für deine Anliegen. Deswegen hören wir seltener von echten Ungerechtigkeiten und öfter so von diesen, die dann so hochgebauscht werden. Unzufriedenheit. Ah, unzufriedene Erwachsene. Ja, ich weiß, viele haben auch Grund dafür, unzufrieden zu sein, aber oft haben wir eben nicht so viel Grund, wie wir denken. Wisst ihr, was das Gegenteil davon ist, sich als Erwachsener hinzustellen und zu sagen, das ist alles so unfair und alles so doof und ich habe zu wenig und alle nehmen mir alles weg? Wisst ihr, was das Gegenteil davon ist? Fasten. So, jetzt habe ich einen rausgehauen hier. Hä? Warum ist das der Gegensatz? Weil wenn du fastest, dann verzichtest du freiwillig auf etwas, das dir zusteht und das du haben könntest. Ja, wenn man ganz klassisch zum Beispiel Essen fastest. Also stell dir vor, du fastest Essen, dann ist es ja nicht so, dass irgendjemand dir verboten hat, was zu essen. Du hast auch Geld, mit dem du dir ein Brot kaufen könntest, jetzt sofort. Und wenn du ehrlich bist, du willst es ja auch, weil dein Bauch schreit, gib mir was zu essen. Ja, dein Bauch sagt, das ist unfair, da kriege ich jetzt nichts. Du willst es auch. Also du darfst, du kannst, du willst, aber du tust es nicht. Das ist Fasten. Freiwillig verzichten. Das ist eben das Gegenteil davon, sich hinzustellen, zu sagen, ich will mehr, mehr, mehr. Und wenn ich das nicht kriege, dann bin ich sauer, dann ist das unfair, dann ist das ungerecht. Und daran merkt man, Fasten hat irgendwie irgendwas mit dem Thema Gerechtigkeit zu tun. Irgendwo gibt es dann Zusammenhang. Und diesen Zusammenhang, dem gehen wir heute mal ein bisschen auf den Grund, und dabei hilft uns der Prophet Jesaja. Der hat nämlich was übers Fasten gesagt, oder viel besser, er gibt Gottes Worte zum Fasten wieder. Und das ist nicht gerade kuschelig, was er dazu sagen hat. Hört es euch einfach mal an, ich lese es vor aus Jesaja 58, Verse 2 bis 8. Da spricht Gott durch den Propheten: Sie befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist. Als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht missachtet. Sie fordern von mir gerechte Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin. Und dann fragen sie mich: Warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Ich antworte: Was tut ihr denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an. Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen, nennst du das Fasten, einen Tag, der dem Herrn gefällt? Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los, lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen, nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Das ist schon heftig, oder? Was der Prophet Jesaja dazu sagen hat. Meine Güte. Und Gerechtigkeit ist bei Jesaja ein riesiges Thema. Ein großes Thema. Bei allen Propheten eigentlich. Besonders bei Jesaja. Gerechtigkeit ist ein Riesenthema. Und dabei meint er nicht nur diese direkte zwischenmenschliche Gerechtigkeit. Ja? Wenn das eine Kind 5 Bonbons kriegt, kriegt das andere Kind auch 5 Bonbons, denn das ist gerecht. Das ist auch wichtig, ja, dass wir gerecht sind im Umgang miteinander, im direkten Umgang miteinander. Aber Jesaja meint auch eine andere Form von Gerechtigkeit, die Gott wichtig ist. Und direkt im ersten Kapitel im Jesaja-Buch, Vers 23, wird das erklärt. Da geht es nämlich darum, dass die Klage der Armen und der Witwen und der Waisen es gar nicht bis zum Gericht schaffen, damit ein Richter es hört. Das ist eine Form von Ungerechtigkeit, die Jesaja anprangert. Also nicht ein Richter, der ein böser Richter ist, ein ungerechter Richter und sagt, die Armen, Witwen und Waisen sind mir egal, ich nehme ihnen ihr Recht weg oder so. Sondern ein System, in dem ein Richter von ihrem Leid und von dem Unheil gar nichts zu hören bekommt. Weil sie es gar nicht schaffen, ihr Anliegen vorzutragen. Wir nennen das heute strukturelle Ungerechtigkeit. Also nicht die Schuld Einzelner, die böse und ungerecht sind, sondern ein System, das Ungerechtigkeit fördert und begünstigt. Und damals waren davon vor allem betroffen Witwen und Waisen und Arme. Und Arme sind auch heute noch davon betroffen. Und die Witwen und Waisen waren halt welche, die auf sich gestellt waren und niemanden hatten, keine Lobby, keinen Fürsprecher, niemand, der ihnen geholfen hat, ihr Anliegen mal laut auszusprechen. Bis die Propheten kamen. Bis Propheten wie Jesaja kamen und Amos und andere. Heute erleben wir strukturelle Ungerechtigkeit oft in Form von Rassismus. Weniger in der Form von Rassismus, dass sich jemand hinstellt und sagt, diese und jene Menschen sind weniger wert als ich, das gibt's leider auch, aber die viel subtilere Form von Rassismus ist, wenn du halt keine Wohnung kriegst, wenn du Özlügül heißt oder so. Oder wenn du keine Chance auf einen Job hast, weil deine Haut nicht käsegesichtig genug ist und so weiter und so fort. Dass man ständig klein gehalten wird aufgrund solcher Dinge. Und wie ist das in Kirche und Gemeinde? Ein Reizthema, worüber wir auch schon oft gesprochen haben und auch unsere Position gefunden haben als Gemeinde, ist zum Beispiel, wie gehen wir mit Homosexualität um? Das ist ein gutes Beispiel für strukturelle Ungerechtigkeit. Denn was es eher selten gibt, auch in Freikirchen, was eher die Minderheit ist, sind Leute, die sich hinstellen und sagen, das ist alles Pfui und die wollen wir hier nicht haben, die Schwulen und Lesben und die sollen bitte nein und das ist Sünde und wollen wir hier nicht. Das gibt's auch, leider, aber es ist doch die Minderheit. Aber wisst ihr, was ich sehr oft gehört habe aus Gemeinden, wenn es um dieses Thema ging? Das haben wir bei uns gar nicht. Ja, also wir haben gar keine Homosexuellen bei uns. Wir haben auch gar kein Problem damit. Das ist strukturelle Ungerechtigkeit. Denn die Statistik ist eiskalt. Wo 50, 100, 200 Leute zusammenkommen, da sind auf jeden Fall homosexuelle Menschen mit dabei. Aber wenn man sich hinstellt und sagt, das gibt's bei uns gar nicht, also ich habe noch nie was davon gehört, dann ist das kein Zeichen dafür, dass man kein Problem damit hat, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass die Betroffenen sich nicht trauen, das zu sagen und sich nicht trauen, das zu leben. Sich nicht trauen, sie selber zu sein. Kommt bei uns nicht vor. Das ist Quatsch. Das ist strukturelle Ungerechtigkeit. Und ihr merkt schon, bei struktureller Ungerechtigkeit muss sich niemand selber die Finger schmutzig machen, um andere auszugrenzen. Das macht das System von ganz allein. Es wird einfach nicht thematisiert. Das Leid von Menschen, die Probleme von Menschen und die Ungerechtbehandlung von Menschen wird einfach nicht thematisiert. Und worüber man nicht spricht, das ist auch nicht da. Und das ist das nur ein Beispiel von ganz vielen. Mit der Zeit häuft sich so ein Misthaufen der Ungerechtigkeit an, da wo Menschen zusammenkommen. Weil es immer Menschen gibt, die an die Seite gedrängt werden und an der Seite stehen und keine Chance haben, auf ihre Bedürfnisse und auf ihre Nöte und ihre Sorgen aufmerksam zu machen. Weil es einfach nicht gehört wird. Weil sie nicht in den Kram passen, weil sie die falsche Hautfarbe haben, weil sie arm sind oder ungebildet oder weiß ich nicht was. Es gibt tausend Gründe. Aber diese Ungerechtigkeit häuft sich an. Sie häuft sich an und oben auf diesem Misthaufen der Ungerechtigkeit, da stellen wir uns dann hin und feiern Gottesdienst. Und dann wundern wir uns, dass Gott nicht sagt, oh, das riecht aber wunderbar bei euch. Wenn wir Leichen im Keller haben, die vor sich hinstinken, dann hilft es uns auch nicht, dann hilft kein Lobpreis, dann hilft keine Frömmigkeit, dann hilft kein Gebet, keine Predigt, keine gute Tat, nicht einmal Fasten. Das kann diesen Geruch nicht übertünchen. Es hilft nur, auszugraben, den Misthaufen mal wegzuschaffen und den Keller auszumisten. Das heißt, Dinge aufzuarbeiten, wo wir als Gemeinde und als Christen ungerecht waren und sind. Damit aufzuräumen, das ist schmerzhaft. Im Gegensatz zu der Zeit von Jesaja wissen wir, dass Jesus auch den Schmerz der Ungerechtigkeit getragen hat. Gerade eben, wenn wir von Sünde reden, dass Jesus unsere Sünde trägt am Kreuz und in der Passionszeit daran denken, dann ist damit ja nicht nur gemeint, was ich Doofes gemacht habe, weil ich halt doof bin, sondern damit ist auch gemeint, was wir an strukturellen Ungerechtigkeiten pflegen und wie wir mit Menschen umgehen und wie wir sie klein machen. Wie wir ein System, in einem System leben und es gar nicht hinterfragen, das Menschen kaputt macht. Auch das hat Jesus getragen. Aber das heißt nicht, dass der Misthaufen damit nach Rosen duftet, sondern Jesus führt uns auch mit ihm gemeinsam in den Schmerz der Veränderung und ins Ausmisten. Und da reichen dann halt nicht Sonntagsschüchen, da müssen mal Gummistiefel angezogen werden, wenn man ausmisten möchte. Und wenn man sich damit befassen möchte, was ist hier eigentlich passiert? Und was ist eigentlich gewesen? Und nicht immer nur eine Decke drüber deckt. Und ich glaube, deswegen ist wahres Fasten immer, immer verbunden mit dem Einsatz für Gerechtigkeit. Und damit meine ich nicht einfach nur irgendeine rechte oder linke oder irgendwas politische Gerechtigkeit oder wie gesagt auch nicht einfach nur, wie gehe ich jetzt hier gerade mit meinem Nächsten um. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Und Gott sehnt sich nach dieser Gerechtigkeit und er ruft uns dazu auf und er leitet uns dahin, aber wir müssen uns auch leiten lassen. Ich möchte euch zwei ziemlich prominente Beispiele nennen von Christen, die ein Fasten und ein Verzicht gelebt haben für die Gerechtigkeit Gottes. Der erste hieß Dietrich Bonhoeffer. Und viele kennen Texte von Dietrich Bonhoeffer, Lieder, die wir teilweise hier auch singen. Und viele wissen, dass er Theologe war, Theologieprofessor zu Zeiten des Dritten Reichs. Und dass er am Ende in einem KZ umgebracht wurde. Weil er sich bei der Bekennenden Kirche engagiert hatte und sich dem Widerstand gegen Hitler angeschlossen hatte. Aus christlichen, geistlichen Gründen. Er ist, als das Dritte Reich kam und als die Repressalien schlimmer wurden, war er schon ein weltweit gefragter Theologe. Und er war auf Vorlesungsreise in den USA. Und da war er ziemlich sicher. Und da hätte er auch bleiben können. Die Leute mochten ihn. Und er hätte dort seine Arbeit tun können. Er hat sich dort wohlgefühlt, es war gut. Aber 1939 hat er entschieden, ich gehe zurück nach Deutschland. Ich gehe zurück in dieses dunkle Loch. Ich halte mich hier nicht raus. Ich gehe da mitten rein. Und es gibt ein Zitat von ihm. Er sagte, ich habe mich entschlossen, nach Deutschland zurückzukehren, obwohl ich jetzt nichts mehr tun kann, um zu helfen, als nur dort zu sein. Er wusste, er hält die Nazis nicht mehr auf. Und auch nicht seine Verbindung, nicht die Bekennende Kirche, nicht der Widerstand. Das würde nicht mehr funktionieren. Und er wusste, es würde ihm an den Kragen gehen. Weil natürlich wusste das Regime, dass er Widerstandskämpfer war. Am Ende wurde er von den Nazis umgebracht. Und er hatte eine harte Zeit im KZ noch davor. Er hat auf Freiheit verzichtet, auf ein gutes Leben verzichtet, er hat auf Wohlstand verzichtet und ist zurück in dieses Loch gegangen. Was für ein krasses Fasten. Was für ein krasser Verzicht zugunsten Gottes Gerechtigkeit. Das zweite Beispiel ist weniger schillernd, aber es war jetzt gerade wieder groß in den Medien. Alexei Nawalny. Der hat keine ganz so weiße Weste, muss man dazu sagen. Er war früher Nationalist, er war Rassist, er war Antisemit und er war kämpferischer Atheist. Aber er ist Christ geworden, das wissen die wenigsten. Und dass er Christ geworden ist, übrigens gegen die Überzeugung aller, mit denen er zusammengearbeitet hat, die alle weiterhin Atheisten waren und sind, ist er Christ geworden. Und das hat ihn durchhalten lassen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch daran, an den Giftanschlag auf ihn und dass er dann nach Deutschland kam, in Berlin in der Charité wieder aufgepäppelt wurde und hier in Deutschland im Exil in der Sicherheit hätte bleiben können. Und er traf die Entscheidung, die auch Bonhoeffer damals getroffen hat. Und er sagte, ich kehre zurück. 2021 ist er nach Russland zurückgekehrt. Und es kam so, wie es kommen musste. Er wurde direkt am Flughafen festgenommen. Es wurde ein fadenscheiniger Prozess geführt. Er wurde verurteilt und ist dann jetzt vor kurzem in einem sibirischen Arbeitslager gestorben. Als sie ihn verurteilt haben, hat er, wie das so üblich ist, die letzten Worte gehabt vor Gericht. Der Angeklagte darf ja am Ende immer noch mal was sagen. Und er hat dort, die letzten, kann man nachschauen, googelt das ruhig mal im Internet, da könnt ihr die letzten Worte vor Gericht von Nawalny lesen. Und er zitiert die Bergpredigt. Er redet von Gott, er redet von seinem Glauben und er zitiert die Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 6, glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Das wahre Fasten ist nicht einfach nur ein Hungern und Dürsten, sondern ein Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Nach Gerechtigkeit. Und ich finde es total krass, dass Christen sowas machen, wie Bonhoeffer oder Nawalny. Ich weiß nicht, ob ich es könnte, ganz ehrlich. Wenn ich in deren Situation wäre, ich wäre vermutlich froh, meine Schäfchen im Trocknen zu haben und in Sicherheit zu sein und würde sagen, ja, ich war ja im Widerstand, so, ich habe ja ein rein reines Herz, ich habe ja dagegen gekämpft, aber nun am Ende wollten sie mich umbringen und jetzt habe ich es halt rausgeschafft. Und ich frage mich schon, was treibt so einen Bonhoeffer an? Was treibt so einen Nawalny an, zurückzugehen? Im Wissen, sie werden mich umbringen. Im Wissen, die werden mich kaputt machen. Was treibt Menschen an, zu gehen und dieses Fasten zu betreiben? Diesen Verzicht zu üben, diesen krassen Verzicht für die Gerechtigkeit Gottes. Und da merken wir, spätestens jetzt merken wir, Fasten, da geht es nicht um nette Vorsätze vor Ostern, mit dem netten Nebeneffekt auch ein bisschen abzunehmen. Bei Fasten geht es um viel mehr. Und darum, faste gern, faste auch die Dinge, die alle Jahre wieder da so auf der Tagesordnung stehen. Wenn du Essen fastest, tu das, aber dann setz dich auch für eine Welt ohne Hunger ein. Wenn du Alkohol fastest, auch eine gute Idee, dann tu doch auch was für Menschen, die Alkoholprobleme haben, zum Beispiel in der Suchtkrankenhilfe. Informier dich, was du da tun kannst, um Menschen zu helfen. Wenn du Schokolade fastest, machen wir ja meistens hierfür, ne? Aber wenn du Schokolade fastest, engagier dich doch mal für Kakaobauern. In Brasilien zum Beispiel. Wenn du Konsum fastest und sagst, so, keine unnötigen Anschaffungen in dieser Zeit, dann sparst du ja Geld. Gib das Geld doch denen, die es wirklich brauchen, um das Nötigste zu konsumieren. Wenn du Fernsehen und Medien fastest, auch eine wahnsinnig gute Idee, wesentlich weniger schlechte Nachrichten im Alltag. Wenn du Medien fastest, dann nutz doch mal diese ganze Zeit, die du plötzlich hast, denen eine Stimme zu geben, über deren Ungerechtigkeit und über deren Leid sonst niemand berichtet. Es gibt so viele Möglichkeiten. Faste, ja, faste auf deine Weise, aber dann auch für die Gerechtigkeit Gottes. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Jesajas Worte, nicht meine, aber gute Worte. Amen.